Deutschlandfunk. Spielweisen. Anspiel.
Und dazu begrüßt sie Susan El-Kassar. Heute darf ich wieder zwei Gäste im Anspiel begrüßen, die sich mit mir über aktuelle Klassik-CDs beugen. Die Musikjournalistin und Musikkritikerin Eleonore Bühning ist dabei, von Berlin aus zugeschaltet. Und der Hallo. Und der Musikjournalist Björn Woll sitzt hier mit mir im Kölner Studio. Sein Fokus liegt auf dem Gesang.
Hallo auch von mir.
Und zu dritt werden wir schauen, welche Highlights und welche Enttäuschungen es zuletzt auf dem CD-Markt gegeben hat. Jede von uns bringt eine CD ein, die sie oder ihn begeistert hat, und eine weitere, die nicht gefallen hat. Und die Frage ist dann, ob die anderen zwei diese Meinung teilen. Da kann es ja manchmal doch starke Meinungsunterschiede geben. Und dann gehen wir direkt zu den Highlights. Die erste CD heißt Mein Traum. Mein Traum ist ein Text von Franz Schubert, der Traumszenen aneinander reiht. Sie erzählen von Konflikten mit dem Vater oder auch mit Gott, wenn man so möchte, vom sich verirren, von unbeantworteter Liebe. Der französische Dirigent Raphael Pichon hat diesen Text von Schubert aufgegriffen und hat ihn mit musikalischen Assoziationen verknüpft. Zum Beispiel Ausschnitten aus der Oper Euryanthe von Karl Maria von Weber, sowie dieser Arie hier. Ja, das ist mein Highlight, und Stefan Degout ist hier der Man of the Show. Er ist einer der aktuell herausragenden Sänger. Für mich hat diese Stimme eine unglaubliche Intensität und Farbenreichtum. Sie überträgt, wie hier gerade, Wut und Ärger bei gestochen scharfer deutscher Artikulation. Und dann kann er so weich klingen, dass es trösten und beruhigen kann. Beide Seiten erleben wir von Degout auf diesem Album. Denn der Traum von Schubert ist nicht nur Verlorenheit, sondern am Ende findet das Traum-Ich auch seine Erlösung. Ja, und das eigentliche Brain hinter dieser CD, das ist Raphael Pichon. Er ist bekannt dafür, dass er ambitionierte Konzeptalben zusammenstellt. Hier ist die Idee deutlich einfacher als zuletzt bei der Mozart-CD. Und sie ist auf andere Weise mutig, weil er frei mit der Musik umgeht. Er hat Werke ausgesucht von Schubert, Schumann und eben Weber, die Schuberts Traumerzählung emotional spiegeln. Und er schafft damit im Grunde sowas wie eine Playlist zu Schuberts Traum, wo zum Teil die Stücke wie bei einem guten DJ bruchlos ineinander übergehen. Das ist extrem faszinierend. Und dabei hat er mit seinem Ensemble Pygmalion und auch dem Chor Pygmalion und noch mit starken Stimmen wie auch der Sabine Devier einfach fantastische Partner an der Seite, die das großartig mit ihm umsetzen. Und jetzt bin ich gespannt auf die Einschätzung von den anderen beiden.
Ja, Stefan Degout, das ist wirklich ein feiner und beweglicher Bassbariton. Ich kenne ihn von der Bühne, ist einer der besten, die französischen Sänger. Ich fand jetzt, dass habe ich einen kleinen Knödel gehört? Also ich schätze den sehr. Ich schätze auch sehr Raphael Pichon und seine Dramaturgenideen. Wenn ich das richtig sehe, ist es ja hier so, dass die Unvollendete von Franz Schubert in einzelnen Sätzen unterbrochen wird von allen möglichen zeitgenössischen Stücken, die das beleuchten. Und mir stellt sich bei solchen Vermittlungskonzertprogrammen immer die Frage, wem oder was nützt das? Also, weil die bekannten Werke, also zum Beispiel Schuberts Unvollendete, die erschließen sich dadurch irgendwie nicht neu. Und die unbekannten, also Euryanthe, die Oper zum Beispiel, Alfonso und Estrella, dann Oberon von Weber und so weiter, die werden dadurch ja nicht gepusht. Die bleiben ja nach wie vor Raritäten auf der Bühne. Und so ein Konzept, so ein pädagogisches, musikwissenschaftlich-pädagogisch unterfüttertes, interessantes Konzept, was Querverbindungen zwischen den Stücken aufzeigt, das geht im Live, im Konzertsaal natürlich hervorragend auf. Das ist auch nicht hoch genug einzuschätzen, sehr intelligent. Aber in der Konserve, auf der Platte, da finde ich irgendwie seltsamerweise, finde ich, dass das so eine Art Volkshochschule für Eingeweihte wird. Ich frage mich, wer soll das kaufen?
Also. Bei mir hat es funktioniert total. Ich war mega gespannt, muss ich sagen, weil ich mir zuerst mal die Tracklist angeguckt habe und habe gedacht, boah, das ist schon ganz schön unterschiedlicher Kram, der da draufsteht. Irgendwie Lieder, Arien, Sakrales, Unvollendete, also Sinfonie, dann Oper und irgendwie das alles in ein Konzept hineinzubekommen. Bei mir klappt es total gut, vor allem, weil ich glaube, alle einfach an einem Strang ziehen. Und mir gefällt es, weil ich mich für ja irgendwie so die Dauer eines Albums in eine andere Welt, vor allem eine andere Klangwelt begebe. Es fängt ja direkt am Anfang schon mit ganz aufregend, dunkel, rauen Klängen an. Also der Traum ist ja nicht immer nur ein schöner. Auf dieser CD, ich finde es fantastisch gespielt, auch vom Orchester wieder mal. Und ich finde es trotzdem nicht zu einlullend. Also es ist einfach so abwechslungsreich auch musiziert und so aufregend musiziert, dass ich so viele Details wahrnehme. Ich brauche diese Zusammenstellung jetzt nicht zwingend. Ich gehe da jetzt nicht wahnsinnig bereichert über die Stücke heraus. Aber ich habe eine tolle Hörreise hinter mir, wenn ich es gehört habe.
Also ich bin froh, dass Björn es in gewisser Weise teilt und ich kann diesen Vorwurf des musikwissenschaftlichen oder schulmeisterlichen nicht so recht nachvollziehen.
Habe ich
das
nicht gesagt,
Album,
schulmeisterlich.
Aber zusammen. Volkshochschule.
Volkshochschule für Eingeweihte. Ja. Das ist was sehr Schönes. Ich liebe einsame Inseln, aber es war ja auch, ich stimme absolut zu. Ich bin auch nicht auf der Seite, dass ich sage, das wäre jetzt hier irgendwie die Zitrone des Jahres. Ganz im Gegenteil. Dieses Ensemble Pygmalion ist super und es sind super Solisten und es ist immer gut, wenn man unbekannte Stücke lanciert. Ist immer gut.
Der Unterschied ist doch, also für mich ist das gerade ein niedrigschwelliges Angebot. Deswegen habe ich das mit der Playlist gesagt, weil das so einen Flow-Gedanken hat. Und auch, ich verstehe das schon, das ist ungewöhnlich, dass er die Unvollendete teilt und auch, dass die aufs Programm genommen wurde. Ich habe mich da gefreut, weil ich dachte, schön, auch mal so Standardwerke von diesem Ensemble zu hören. Man hat gesehen, im April haben sie die Matthäus-Passion rausgebracht. Großartige CD. Und hier jetzt eben auch mit der Unvollendeten finde ich, das ist zumindest kein Scheitern. Also das klappt schon ganz gut. Und da setzen sie nur ein Stück dazwischen. Also Pichon setzt da aus der Oper Oberon von Weber ein Stück dazwischen. Und wieder das Ende der Hörner in diesen Hornakkord des zweiten Satzes reingeht. Das finde ich einfach total spannend, weil es nicht nur, das kann man mal treffen, ne? Dass da irgendwie der eine Ton zum nächsten führt, aber dass das auch von der Stimmung her passt und so dann irgendwie einfach eben so einen Flow schafft, mit dem ich durchs Album komme und wo ich eigentlich vielleicht einmal den Traum gelesen habe, aber den brauche ich gar nicht, sondern man kann das rein emotional aufnehmen. Deswegen finde ich, ich sehe das gar nicht als eine CD für Eingeweihte an.
Ich finde es total spannend, weil mit dieser CD was passiert, was ich total wichtig finde, weil hier nämlich ein klassischer Künstler sich auseinandersetzt mit unseren modernen Hörgewohnheiten.
Genau.
Und das müssen wir ja ganz klar mal anerkennen, dass die meiste Musik auf dieser Welt einfach mittlerweile im Streaming läuft und dass Playlists und gerade kuratierte Playlists auch von Privatpersonen, die sind einfach wahnsinnig beliebt, weil man möchte gerne unterschiedliche und abwechslungsreiche Musik, aber man möchte da auch nicht irgendwie so durch die Genres geschleudert werden, wie in der Waschmaschine. Und ich finde, ein klassischer Künstler, der sich damit einmal auseinandersetzt und guckt, wie können wir denn aus unserer Welt darauf antworten und ja sozusagen mit den Hörgewohnheiten auch der modernen Welt Schritt halten. Das finde ich eine total spannende Herangehensweise.
Das hat er ja auch schon mit Enfer gemacht, der Pichon.
Also, da ist er ganz clever,
ganz
total.
Genau, das ist sein Ding und das macht er, es ist ja auch wirklich von hoher Qualität.
Und ich finde, also, da muss man auch, Entschuldigung, wenn ich dazwischen fahre, Schuberts Ave Maria nicht kitschig zu singen, ist ehrlich gesagt auch mal eine große Kunst.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Super, dann gehen wir doch zur nächsten CD rüber, zum nächsten Highlight. Das hat Eleonore Bühning eingebracht. Es ist die CD von Christian Zimmermann, auf der er Klavierwerke von Karol Szymanowski spielt, erschienen bei der Deutschen Grammophon. Und wir hören einen Ausschnitt aus den Variationen über ein polnisches Volkslied, Opus 10, die Variation Nummer 3.
Thank you.
warum ich das ausgewählt habe, warum ich mich überhaupt diesmal auf die Klaviersparte verlegt habe, obwohl es so viele andere wunderbare Highlights gab in diesem zu Ende gehenden Jahr. Das liegt daran, dass dieses Album nun ein dreifacher Knaller ist. Erstens ist es ein politisches Statement, eine Entdeckung fürs Repertoire. Zweitens ist es das erste Soloalbum von Christian Zimmermann seit 5 Jahren. Der Mann macht sich ja rar, er spielt meistens eigentlich nur noch Konzerte und er ist sehr wählerisch dabei. Ein einsamer Wolf in seinen Entscheidungen, mit wem und was der überhaupt spielt. Dieses Album ist die Fortsetzung seines Projekts »Polnische Komponisten ins internationale Licht rücken«. Vorher spielte er ein Album mit Musik von Bacewicz ein, dann mit von Lutosławski und jetzt eben Karol Szymanowski. Und den kennt man ja eigentlich hierzulande nur wegen seiner Oper König Roger. Ich wüsste nicht, was sonst noch an Instrumentalmusik auf den Konzertprogrammen auftaucht und wie stark der hier verankert ist, nämlich eigentlich gar nicht. Mhm. Zimmermann spielt exemplarisch 4 Werke aus allen Kompositionsphasen. Also 4 frühe Prelüds stellt er vor, entstanden um 1900. Da war Karol Szymanowski so gerade eben 18. Die klingen noch sehr nach Chopin. Dann Charakterstücke aus der mittleren Phase. Die sind vollkommen anders gestaltet. Und inzwischen hat sich Szymanowski dann mit Debussy und Strawinski befasst, auch Skriabin kennengelernt. Er hat sozusagen Anschluss an die Moderne gefunden und entwickelt seine eigene, sehr expressive, wie eben zu hören war, auch Klaviersprache. Und dann bringt Zimmermann eben das lyrisch vertiefte Spätwerk zu Gehör, die Mazurkas Opus 50 von 1931. Tja, man kann hier einen hierzulande unterschätzten Komponisten kennenlernen mit diesem Album. Man kann ihn lieben lernen. Und zwar, weil Zimmermann ein Meister der feinsten Zwischentöne und Nuancen ist. Er gibt sich eben nicht zufrieden mit einer nur pianistisch-technisch perfekten Darbietung. Zimmermann ist einer von den Künstlern, die wirklich tief eindringen in die Materie. Und das ist ein starkes Plädoyer für die unterschätzte polnische Musikkultur.
Weil es mich so anspricht. Weil Plädoyer ist, finde ich, genau das richtige Wort. Denn Zimmermann ist ein exemplarischer Anwalt für diese Musik, die ich wieder mal nicht kannte. Und ihr macht mich im Anspiel echt noch zum Klavierfan. Denn ich finde, wie unglaublich fein nuanciert er sich in diese Musik ja fast hineintastet. Das hat mich mega abgeholt. Es zieht mich rein in diese Musik. Ich folge ihm. Ich fühle mich da wohl. Und ich meine, er ist ja, Eleonore, du hast das schon gesagt, er ist ein akribischer Tüftler und Bastler. Er reiste, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber er reiste früher immer mit eigenem Klavier,
ja, auch
hatte mehrere Klaviaturen dabei. Also er überlässt nichts dem Zufall. Und ich gehe total davon aus, dass in dieser Interpretation jeder Ton von ihm genau da ist, wo er ihn haben will. Und trotzdem klingt das alles gar nicht kalkuliert, sondern wunderbar organisch und atmet. Und also ich finde, wie fein differenziert er sich mit dieser Musik auseinandersetzt, war für mich ein totaler Ohrenöffner.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Ich kann hier eigentlich auch nur nicken bei alledem, was du da schon gesagt hast, Eleonore, und kann auch nur beisteuern, dass ich mich ganz besonders gefreut habe, dass er die frühen Prelüd aufgenommen hat. Also die kannte ich schon sehr gut, weil die einfach so wunderbar sehnsuchtsvolle Musik sind. Aber ich hatte bislang noch keine richtig gute Aufnahme gefunden. Und jetzt endlich ist sie da. Danke, Christian Zimmermann.
Ja, vielleicht ist das ja auch, dass er sozusagen den gesamten Szymanowski auf dem Klavier vorstellt. Also die, sozusagen seine Klaviermusikbiografie, also von den Anfängen bis zum Schluss. Das ist vielleicht ja auch, könnte man auch sagen, so eine Art Volkshochschule für Eingeweihte. Ne? Das hat ja auch einen pädagogischen Aspekt. Aber das ist halt nur einer von vielen Aspekten dabei. Ja.
Einen spannenden Fun-Fact fand ich, dass ein Teil der Stücke, die Musk, hat Zimmermann schon vor 30 Jahren aufgenommen, also fast 30 Jahren. Und dass die sich so bruchlos, also im Klangbild, in der Interpretation, in diese Gesamt-CD einfügen, finde ich gar nicht so selbstverständlich, aber gelingt Zimmermann.
Er war schon damals gut, gell?
Ja, man kann es so zusammenfassen. Gehen wir rüber zum dritten Highlight. Jetzt kommt nochmal Gesang. Eine CD, die heißt Signor Gaetano, ist der Vorschlag von Björn Woll. Und sie ist Gaetano Donizetti gewidmet. Der Tenor Javier Camarena hat ein Album komplett mit Stücken von Donizetti aufgenommen. Und wir hören aus der Oper Marino Faliero, Queste Lora. Es begleiten Camarena Gli Originali und der Dirigent ist Riccardo Frizza. Ich sage das Label eben auch noch, Pentaton. Und jetzt kommt die Musik.
Mi tornano presenti
Warum habe ich den ausgewählt, Javier Camarena? Weil mich das total begeistert und weil das so eine spannende Type irgendwie auch ist. Der ist mittlerweile 46 Jahre alt und für einen Tenor würde ich sagen, ja, ein echter Spätstarter. 2017 hat Cecilia Bartoli ihm ein Album spendiert, mentort bei Cecilia Bartoli, also von ihrer Stiftung bezahlt. Er ist so etwas wie der Best-Bühnen-Buddy von Cecilia Bartoli. Wenn sie mal nochmal die Opernbühne betritt, macht sie ja leider immer seltener. Und nun hat er ein Album aufgenommen in dem Repertoire, in dem er, ich würde sagen, aktuell konkurrenzlos ist. Nämlich, ja, frühromantische Oper Donizetti. Rossini kann er auch ziemlich gut. Also alles so, was hier in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stattfindet. Und ich finde das wirklich hinreißend von vorne bis hinten, mit welcher Selbstverständlichkeit der durch diese Musik segelt, die nicht ohne Schwierigkeiten ist.
Wie man hören konnte.
Genau, eben diese auch wirklich schwierige Intervalle. Man muss zu Spitzentönen nach oben springen und da muss man ja sein sängerisches Handwerk muss man ganz gut verstehen. Dann hat er mittlerweile, ich finde, echt ein schönes Metall auch in der Stimme. Also der kann ganz schön trompeten, wenn es drauf ankommt. Wird nicht grell, finde ich. Auch eine große Kunst in diesem Repertoire. Der ist dynamisch, immer noch flexibel. Der ist wirklich stupend in den Koloraturen. Und finde trotzdem, ich finde, doch relativ viele Farben in seinem ja nicht per se sehr farbenreichen Tenor. Und er phrasiert einfach unglaublich farbenreich. Also ich finde auch so in der Ausgestaltung dieser Rollen macht mir das wahnsinnig viel Spaß, weil er sich unter Umständen klugerweise auch dazu entschlossen hat, eben nicht nur die Arien da drauf zu packen, sondern auch die größeren Szenenkomplexe rauszulösen. Dramaturgisch ist das irgendwie ein ganz guter Kniff, weil es für uns als Hörerinnen irgendwie die Charaktere auch ein bisschen nachvollziehbarer macht.
Und manchmal ein bisschen Pause vom Tenor gibt, ne?
Total, ist auch nicht ganz unwichtig hier. Fritzer ist natürlich, der ist musikalischer Leiter beim Donizetti-Festival in Bergamo. Auch der kennt sich aus in diesem Repertoire. Sein Ensemble spielt auf Originalinstrumenten. Also ich finde, von vorne bis hinten ist das echt ein tolles Album geworden, das da bei Pentaton erscheint. Und die mausern sich ein bisschen ja zu einem Opernlabel.
Eleonore.
Ja, ich habe mal nachgeguckt. Also ich habe den Javier Camarone zum ersten Mal vor 8 Jahren in Salzburg gehört, tatsächlich als Aschenbrödelprinz von der Cecilia Bartoli. Das war natürlich Rossini und eine unglaublich treffsichere Zwitschermaschine mit Belcanto-Schmelz und brillanter Technik. Viel Kraft, aber auch viel Gefühl. Und so habe ich das damals wahrgenommen. Das war ganz großes Kino und daran hat sich eigentlich nichts geändert. Das heißt, dieser Sänger geht klug um mit seinen Ressourcen. Und besonders schön fand ich im Fall dieses Albums, dass er eben nicht nur die Nemorino-Träne singt und andere Repertoireschlager, sondern dass diese Aufnahme auch unbekannte Donizetti-Opern bedenkt.
Ganz viel sogar.
Ja. Rosmando d'Inghilterra, ja, ganz viele. Und das Orchester ist super, das ist ja klar, wurde schon erwähnt, Donizetti-Festival in Bergamo, Frizza, die Sängerkollegen, die er dazugeholt hat, ebenso. Und so macht das, also das macht Sinn und das heißt eine runde Sache.
Man muss vielleicht nur einschränken, dass man auch wirklich so ein bisschen Spaß an dem Repertoire haben muss. Also
Das Donizetti. Das setzen wir doch immer voraus.
Ja, eigentlich. Genau. Also, dass man weiß, was man bei Donizetti bekommt und was das so für Kunststücke sind. Und ich verstehe die Begeisterung. Ich teile sie nicht für jeden Track gleichermaßen. Also, weil mir waren manche Nummern, wie auch der Beispiel, das muss natürlich Druck haben. Das kann man gar nicht ohne Druck singen. Aber mich stresst das, wenn ich das höre.
Ich finde das super.
Du musst es ja nicht selber singen.
Ich muss es nicht selber singen. Ich höre es nur. Ja, und der Stress überträgt sich auch schon beim Hören. Und da fand ich bei anderen Tracks auf der CD, hat sich das mir mehr transportiert, eben was er für Farben auch mit seiner Stimme hervorzaubern kann. Und dass er nicht immer nur so auf die Konsonanten geht, sondern irgendwie auch so ein bisschen mehr gestaltet. Also will ich jetzt gar nicht nur an dem einen Stück so festmachen. Das ist, glaube ich, einfach auch Musikgeschmack. So.
Ich finde,
für mich, setze Donizetti immer dosiert ein.
Wenn ich den Begriff des Konsonanten nochmal aufgreifen darf, das finde ich übrigens ganz beeindruckend an dieser Musik, die von manchen Sängern manchmal so ein bisschen als Etüde auch missbraucht wird, wenn ich das mal so sagen darf. Er schafft es total, selbst in dieser echt tricky Höhenlage, doch so das Relief der Artikulation schön einzubetten in den Klang. Das finde ich ziemlich exemplarisch, was er da macht.
Wie würdest du das denn aufs Ganze, jetzt wenn wir das Bild einmal größer machen, es gibt ja zum Beispiel auch den amerikanischen Tenor Michael Spiers, der auch so in die Höhe kommen kann und auch so Donizetti-Sachen singt, und man kann immer wieder eigentlich auf der Bühne, hat man so Überraschungserlebnisse von starken Tenören in solchen schwierigen Rollen. Haben wir da irgendwie gerade Glück?
Wir haben unglaublich, also man muss mal sagen, hätten wir diese Tenöre gehabt, als Maria Callas ihre Gesamtaufnahmen der frühromantischen Opern gemacht hätte, wären das einfach noch sensationell bessere Aufnahmen geworden. Die hatte nämlich genau diesen Tenortypus nicht. Juan Diego Flores vielleicht so als der erste große, prominente Vertreter, aber aktuell ja Brian Hümmel, Lawrence Brownlee, Javier Camarena zum Beispiel, Michael Spiers, den du gerade angesprochen hast. Mir fallen aus dem Stegreif 6, 7, 8 Sänger
Wahnsinn,
ein, die auf wirklich absolutem High-Level dieses Repertoire stemmen können. Und das gab es, keine Ahnung, in 100 Jahren vermutlich nicht.
Es ist auch eine Frage der Stilistik. Diese lyrischen Tenoren, die müssen leicht sein. Das muss sich ja so anhören, als sei das ein Klacks. Sobald man hört, dass es schwer ist, Schwierigkeiten bereitet, ist ja der Zauber futsch. Und das ist, glaube ich, auch eine stilistische Frage. Da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan.
Und wir profitieren davon.
Absolut.
Und damit kommen wir zu den Enttäuschungen. Da darf Björn direkt weitermachen. Das ist auch wieder eine Gesangs-CD. Und wir hören im Ausschnitt wieder Donizetti. Das Album heißt Made for Opera. Es ist von Nadine Sierra. Und witzigerweise hat sie es auch mit Riccardo Frizza aufgenommen. Also nochmal derselbe Dirigent, aber ein anderes Orchester. Das Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Und wir hören einen Ausschnitt aus der Wahnsinnsarie aus der Oper Lucia di Lammermoor von Donizetti.
Ja, das ist meine Zitrone des Jahres. Leider muss man sagen, es tut mir ein bisschen leid für Nadine Sierra, weil die hat eine wunderschöne Stimme, die hat ein tolles Timbre, die Technik ist toll, die singt auf diesem Album wirklich imponierend sichere Spitzentöne in extrem hoher Lage. Das muss man erst mal so bringen und die muss man erst auch mal so halten können. Also da gibt's gar nichts zu meckern und sie ist auch sozusagen ein Stellvertreter für einige Aufnahmen, die mir in diesem vergangenen oder gerade zu Ende gehenden Jahr aufgefallen sind. Dass ich mal so symptomatisch auf die Formel bringen würde, tolle Stimme, aber wenig bis gar kein Profil. Ja, was meine ich damit? Elsa 30 mit ihrem Mozart-Album war so ein Fall für mich. Auch Alexandra Kurjak, das das erschien schon Ende des letzten Jahres, auch Mozart. Samuel Marinho, den wir hier schon vorgestellt haben, auch mit Sopranista. Das sind Stimmen, die wirklich, da gibt es nichts dran zu meckern. Die funktionieren, die klingen gut und trotzdem kommt da nichts bei rüber. Und hier finde ich es ganz besonders eklatant, weil in dieser Wahnsinnsszene der Lucia, das ist eine absolute Extremsituation. Also krasser geht's eigentlich gar nicht mehr. Diese Frau steht am Abgrund vom Liebesschmerz, total überwältigt, kurz davor, total wahnsinnig zu werden. Also da knallen gerade alle Synapsen durch. Und das Ende dann in diesem grausamen Mord ja auch. Und das alles höre ich hier nicht, weil Nadine Sierra in ihrer Interpretation für mich ganz seltsam unbeteiligt klingt, fast ein bisschen so, als hätte man diese Lucia irgendwie unter Beruhigungsmittel gesetzt. Also das ganze Seelendrama dieser Figur wird für mich überhaupt nicht mehr erfahrbar und seltsamerweise eben Riccardo Frizza noch so gelobt. Hier hilft er der Sängerin auch nicht sehr, denn viel Opernzauber kommt hier auch aus dem Orchester für mich gar nicht. Da tut sich für mich einfach ja so eine Art Differenz auf zwischen einer wirklich einer tollen Stimme, der ich sehr gerne zuhöre. Wenn ich die Platte aber ganz höre, ertappe ich mich dabei, dass ich ständig abschweife, weil das in so einem Einheitston alles ja runtergesungen ist. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr beiden das hört.
Wir hatten ja nur einen kurzen Ausschnitt eben und die Lucia ist tatsächlich ja die Paraderolle eigentlich von Nadine Sierra gewesen.
Hat sie gerade im Frühjahr an der Met gesungen,
genau,
mit Javier Camarena zum Beispiel.
Genau. Und man muss auch sagen, diese Stimme, diese Frau ist ja schon ein paar Jahre unterwegs. Und dass du jetzt sagst, es hat dich nicht berührt oder dass dich kalt lässt. Ich denke, sowas ist ja zunächst mal ein subjektives Geschmacksurteil. Dahinter stecken aber immer natürlich auch objektive Kriterien. Und sowas wie vielleicht Routine. Routine ist ein schlimmes Wort. Mhm. Aber das ist der Vorwurf, der hier im Raum steht. Ich kann das nicht teilen, muss ich sagen, weil was macht die hier falsch? Eigentlich macht sie nichts falsch. Sie singt, sie hat einen unglaublichen Impact in dem Aufstieg in die Höhe. Die Stimme sitzt da, wo sie sitzen soll. Sie singt voll glänzend, tadellos. Und der Wahnsinn der Lucia, zum Beispiel in der Rolle, teilt sich ja gerade darin mit, dass sie Unsingbares singt eigentlich. Und diese Wahnsinnsszene sich verliert in Koloraturen. Ich weiß es nicht. Also ich wäre nicht so hart, würde ich sagen. Ich würde ihr keine saure Zitrone wahrscheinlich überreichen für dieses Album. Es ist ein kleines bisschen so, dass sie da so die Highlights des Repertoires singt, nicht? Traviata und so ist alles da, womit sie halt auch auf der Bühne Applaus provoziert. Das ist so ein guckt mal, was ich alles kann Album. Und das wäre vielleicht das Einzige, was ich dagegen einzuwenden hätte.
Ja, also ich verstehe, was du, Björn, sagst. Ich finde, ich muss das teilen, die Einschätzung beim Donizetti. Da gibt es andere Sängerinnen, die mich viel mehr packen, wenn sie das singen. Also da finde ich, reicht es nicht, wie du das erklärst, Eleonore. Ja, das sind ja die sängerischen Schwierigkeiten und die transportieren schon den Wahnsinn. Nee, das glaube ich nicht. Das ist schon auch nochmal was anderes. Und ich habe sie bislang als eine Sängerin erlebt, die auf der Bühne sehr stark von ihrem Ausdruck auch lebt und könnte mir vorstellen, dass das einfach bei so einer Arie auf der CD-Nummer fehlt, die visuelle Ebene. Ich glaube, wir würden sie anders einschätzen, wenn wir das sehen würden. Dann bei CD-Produktion passiert es einfach oft, weil ja Perfektion gewünscht ist, dass das dann so überproduziert wird. Das könnte ich mir auch bei der Nummer vorstellen. Und gleichzeitig würde ich die Einschätzung ein bisschen relativieren, weil zum Beispiel jetzt der Vorwurf, da klingt alles gleich. Ich finde, ihre Traviata klingt auf jeden Fall anders als ihre Lucia di Lammermoor. Also da hatte ich auch das Gefühl, dass sie irgendwie freier ist und emotionaler. Also da hat sich mehr aus der Rolle transportiert als zum Beispiel bei dem Donizetti. Was mich bei dem Album ein bisschen überrascht hat, ist so das Klangbild, dass so ein bisschen das Orchester ist irgendwie fern. Ich finde auch die Stimme eher fern. Das ist in einem großen Saal aufgenommen worden. Ich habe vergessen jetzt genau welchen. Aber dass dann auch gleich das ganze Erscheinungsbild so hallig sein muss, das verstehe ich nicht. Vielleicht hätte man da auch irgendwie noch mehr Nähe kreieren können, wenn man das vom Klangbild her etwas rangezogen hätte.
Ist alles arg indifferent, da gebe ich dir total recht, Susanne. Ich finde, habe ich ja eben auch gesagt, also toll gesungen und das ist ein Album, das ich etwas symptomatisch herausgegriffen habe. Wenn mir doch in diesem ja auffiel, dass erstaunlich viele Platten auf den Markt kommen, bei denen ich denke, ja, das sind schöne Stimmen, da höre ich gerne mal rein, aber ich frage mich, warum gibt es da nicht Berater unter Umständen oder weil es sich Vocal Coaches oder sonst jemand, der nochmal als Spiegel vielleicht da irgendwie auch ein bisschen eingreift. Ich bin mir sicher, da ist ein bisschen mehr drin gewesen, wobei, wenn wir uns an die noch junge Anna Netrebko erinnern, die in einem ähnlichen Alter war wie Nadine Ciedda hier, der hat man auch den Vorwurf der nur schönen Stimme gemacht. Die hat sich später ja dann musikdramatisch doch auch noch ein bisschen weiterentwickelt, heute natürlich gleichsam problematisch aus ganz anderen Gründen.
Das ist wirklich ein wichtiger Hinweis, dass Sänger sich entwickeln. Und auch, dass solche Alben, wo jemand sozusagen seine Visitenkarte herlegt und sagt, guck, was ich kann, die werden ja auch von den Plattenfirmen und von den Konzertveranstaltern und Agenturen gewünscht. Also wer weiß, wer das zusammengestellt hat und warum sie das gemacht hat.
Ja, das ist wiederum auch interessant, weil es ist ja nicht nur eine reine Visitenkarte-CD. Also das heißt ja Made for Opera. Sie hat extra starke Frauen ausgesucht, weil dahinter auch irgendwie so eine Frauengeschichte steckt. In das Detail muss ich nicht gehen, aber die portugiesische Großmutter, die nicht Opernsängerin werden konnte, war da irgendwie das Bild. Also das Album hat eine Message. Und ich glaube, das ist vielleicht eher dann der Punkt, wo das Problem herkommt. Also man will eine Geschichte erzählen. Und Elsa 30 mit ihren 3x3 also diesen verschiedenen Rollen, das hatte ja auch den Anspruch, eine Geschichte mitzuerzählen und dass dann vielleicht das, was wir an anderen Stellen so toll finden, dass da so ein Konzept sich überlegt wurde, um die Musik anders zu präsentieren, dann leider schief gehen kann, wenn es musikalisch nicht auf dieselbe Weise unterfüttert wird. Dann gehen wir rüber zur nächsten Enttäuschung. Die darf ich in die Runde einbringen. Das Album heißt Sensations, ist bei Erato erschienen. Und wir hören einen Ausschnitt aus Somewhere Over the Rainbow. Es begleitet ihn das Orchestre National de Bretagne. Es dirigiert Johanna Malengré. Und ja, Gauthier Capuçon darf die Melodie spielen. Das ist zum Dahinschmelzen und trotzdem habe ich das jetzt als Enttäuschung eingebracht. Denn diese CD von Gauthier Capuçon versammelt Stücke, die, glaube ich, alle gerne mal hören. Over the Rainbow, Prokofjews Tanz der Ritter, Singing in the Rain, also so All-Time-Favorites. Das Cello spielt dann die Melodie und dazu gibt es dann so richtig schöne, fette CinemaScope-Bearbeitungen. Großes Zuckerbesteck. Und verkauft wird das als ich, Gauthier Capuçon, möchte mit euch meine Lieblingshits teilen. Wieder eine super persönliche CD bei einer Sammlung von All-Time-Favorites. Erschließt sich aber beim besten Willen nicht der persönliche Touch. Also ist klar, Klassikradio sagt Danke und auch die Herzen von vielen schlagen höher, weil man diese Stücke einfach gerne hört. Aber ich habe den Eindruck, hier wird einfach ein Erfolgsschema von vorangegangenen CDs fortgesetzt. Also Capuçon hat vor ein paar Jahren die CD Intuitions rausgebracht. Da war das auch das Prinzip so, also eine persönliche Auswahl, eine wirklich persönliche Auswahl von Stücken, denn er hatte eine Krise überstanden und das hat diese CD gespiegelt. Und dann hat man gesehen, wie gut das ankommt und dann kam nach Intuitions Emotions und jetzt kommt Sensations. Mal sehen, was dann als Viertes kommt. Also und ich finde das einfach, das ist nicht nötig. Es gibt diese Hits alle in super tollen Aufnahmen. Warum das?
Ich musste an ein Zitat denken, von dem ich leider nicht mehr herausgefunden habe, von wem es stammt. Das passt sehr gut auf diese CD, finde ich, weil es nämlich sagt, es gibt keine Grenze zwischen Kitsch und gutem Geschmack, aber man darf sie nicht überschreiten.
Ja, ja.
Ein sehr kluger Ausspruch. Und das finde ich hier eben, jetzt ist Kitsch as Kitsch can. Das kann man mögen, das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Das ist viel Zuckerbäckerei, passt ganz gut in die Weihnachtszeit. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ach ja, warum macht er das? Und ich würde mich an einer Erklärung versuchen. Denn wenn wir von Musikern sprechen, dann geht es immer ja um Musik und um hohe Kunst und wie wundervoll das interpretiert ist und wie wir bereichert werden dadurch. Dass Musiker oder Musikerin zu sein aber eben auch ein Beruf ist, um Geld zu verdienen, das vergessen wir ganz oft dabei. Und was die hier machen, ist nichts anderes als Musik zu verkaufen, die gemacht ist für das Abrechenmodell der Streamingdienste. Ja. Das sind kurze Tracks, die man ganz nebenbei einfach mal anklickt und dafür rollt der Rubel. Der Rubel rollt nicht für eine Mahler-Sinfonie von 4 Sätzen, die hört sich kein Mensch am Stück an bei Spotify und schon gar nicht irgendwie 25.000 Mal im Monat.
Korrekt.
Und kein Mensch stimmt nicht.
Und die Frage ist einfach, wie sehr verändert denn dieses Streaming-Angebot und auch die Entlohnung von Künstlern? In der Popmusik passiert es ja auch. Alben werden immer kürzer, es sind nur noch 4-5 Tracks, die sind manchmal nur noch eine Minute 30 oder 2 Minuten lang. Also sowas wie Queens Bohemian Rhapsody würde sich wirtschaftlich heute gar nicht mehr rentieren. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Frage, die dahinter steckt. Und dann finde ich es per se erstmal gar nicht verwerflich. Das ist sein Beruf. Also der macht Musik, um sie zu verkaufen und davon zu leben. Und das funktioniert mit solchen Alben natürlich total gut. Und ich meine, also dass der auf dem Cello gut geigen kann, ist nun, also ich habe den auch schon in tollen Kammermusikabenden gehört. Aber das ist, da müssen wir uns auch so ein bisschen fragen, wo kommt es denn her? Warum entstehen denn diese Alben?
Das ist ja sowieso klar, er ist ein fantastischer Kammermusiker und zuverlässig und omnipräsent präsent auf dem Markt. Es gibt wahnsinnig viele gute Cellisten, die genauso fantastische Kammermusiker sind, zuverlässig und omnipräsent. Der Musikmarkt ist voll, der klassische Musikmarkt mit guten Cellisten. Und es ist sehr schwierig, sich zu profilieren. Aber was hier passiert, du hast es komplett auf den Punkt gebracht, Björn, ist tatsächlich, das ist so eine Geldverdiener-CD, ein Schmachtfetzen-Potpourri, das schielt darauf auf die Verkaufe und ich glaube nur, und aufs Weihnachtsgeschäft, das hast du ja auch schon erwähnt natürlich, ne? Also Schindlers Liste, Amazing Grace, lauter Schmachtfetzen. Also ich weiß nicht genau, wer das braucht, außer, dass die Leute das halt wiedererkennen und eben kaufen. Es verkauft sich eben besser als irgendwie Kammermusik von Fauré. Ich glaube nur, oder vielleicht hoffe ich das nur, dass sich sowohl die Künstler als auch die Labels mit sowas verrechnen.
Zum Glück präsentiert er sich ja auch mit anderen CDs. Also mit Yuja Wang im Duo sind auch andere Sachen erschienen oder auch Brahms Klarinettentrio ist dieses Jahr rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ich da genauso denke wie du, Eleonore, dass sich das nicht rechnet, weil ich das auch an anderen Stellen merke, dass von Labels diese Idee kommt, weil die merken, dass das Streamingdienste das nun mal honorieren, wenn man kurze Tracks hat und dass sich das auch selbst auf, also jetzt mal so gesprochen, wirkliche Klassik CDs niederschlägt, dass die sagen, du musst auch ein paar kurze Tracks haben, weil dann haben wir bessere Chancen. Mal sehen.
Tja.
Jetzt haben wir noch eine weitere CD, die aus vielen kurzen Tracks besteht.
Ja.
Sie heißt Deutsche Volkslieder, ist die Enttäuschung von Eleonore Bühning. Der Pianist Martin Stadtfeld hat sich Deutsche Volkslieder vorgenommen, hat sie bearbeitet für Klavier. Erschien ist das bei Sony Classical und wir hören einen Ausschnitt aus Ade nun zur guten Nacht.
Also eine saure Zitrone würde ich ja für dieses Album von Meister Stadtfeld gar nicht verleihen wollen. Das wäre vielleicht dann doch zu viel der Ehre. Aber die Kitsch-Zitrone, von der vorhin wir schon gesprochen haben, die hat er sich nun diesmal wirklich redlich verdient. Das ist Mozart, das ist Weghörmusik, nicht zum Hinhören, sondern zum Plätschern. Und die Arrangements der Volkslieder sind von der Sorte Pseudo-Improvisation, die nichts weiter hinzufügt, außer Passagenwerk, Terzen, Da Capos, Barpiano, Improvisation. Dieser Ausschnitt eben Ade zur guten Nacht, den habe ich ausgewählt, weil dieses Volkslied exemplarisch dafür steht, wie mit Volksliedern umgesprungen wird. Denn das ist ja gar kein echtes Volkslied, Ade zur guten Nacht, sondern eines, das erfunden wurde. Das Gedicht stammt von Mörike, die Melodie entstand aber erst sehr viel später, nämlich im Kontext der Wandervögel um 1912. Das hat mit Volk gar nichts zu tun, sondern mit Weltanschauung. Und genau diese Sorte nachkomponierte deutsche Lieder im Volkston aus dem Deutschen Reich, die sind dann im Nationalsozialismus tausendfach in die Jugend infiltriert und beim Militär und am Lagerfeuer gründlichst missbraucht worden. Und das dann einfach so gefällig wegzuklimpern, liebe Leute, das geht überhaupt nicht.
Mein größter Widerspruch regt sich gar nicht so sehr gegen das Klavierspiel. Das ist bisweilen arg indifferenziert, finde ich. Ist, auch das Klangbild ist ein bisschen matschig irgendwie dazu. Ist ein bisschen so eine Soße geworden, das Ganze. Aber ich habe mich in der Tat auch gefragt, wenn schon Volksliedbearbeitung, warum sind sie dann so langweilig und so gefühlig bearbeitet? Ich meine, die hatten ja auch mal einen Text, die erzählen ja auch eine Geschichte. Ich bin ratlos ein bisschen bei dieser Platte, muss ich gestehen.
Ja, mich lässt jetzt auch gerade der Einwand von Eleonore noch ein bisschen nachdenken, weil an diese Komponente hatte ich noch gar nicht gedacht. Also das sind keine herausragenden Bearbeitungen, da bin ich bei euch. Ich finde schon, dass er sich auf die verschiedenen Lieder einlässt und hier und da so verschiedene Gedanken hat, aber man erkennt dann schnell so die Schemata, nach dem da vorgegangen wird. Trotzdem hat sich bei mir jetzt gar nicht so viel Widerstand geregt, weil ich, glaube ich, einfach gerade noch eine andere Realität zu so Volksliedern habe. Also nicht zu allen, die da auf der CD drauf sind, aber ich singe immer noch ganz viele mit meinem kleinen Zweijährigen. Und manchmal hören wir uns auch welche auf den Streamingdiensten an. Und das ist wirklich schlimm. Da singen Stimmen, die nicht gut singen können. Das sind so Billo-produzierte CDs mit so schlechten Sounds, uninspiriert gesetzt.
Und das führst du deinen Kindern vor?
Ja, weil es gibt die Hammer. Doch in keinen anderen Fassungen. Und ich kann ja nicht selber immer nur singen. Selber singen.
Doch.
Ja, manchmal kann man die ja auch beschallen. Aber es tut einem eigentlich weh, weil man sich denkt, das ist keine gute Musik. Und verglichen damit kann man das gut hören.
Schlimmer geht immer, sagt man ja so schön. Und man, ich finde vielleicht auch zur Ehrenrettung von Martin Stadtfeld, es gab durchaus auch Momente auf der CD, da habe ich dann schon auch mal aufgehört. Ich finde, das Steigerlied zum Beispiel ist ihm wirklich ganz gut gelungen. Da ist ein bisschen, da höre ich mehr Gestaltungswillen irgendwie auch. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass das eine kleine Hymne vielleicht an seine Wahlheimat ja auch im Ruhrgebiet ist. Also da finde ich, da gelingen dann schon auch irgendwie Momente. Ich hätte mir einfach wirklich, glaube ich, andere Arrangements und andere Bearbeitungen gewünscht.
Vielleicht hat hier auch einfach wieder ein Künstler einen Weg gefunden, Präsenz zu haben. Also wir haben zuletzt immer wieder CDs von Martin Stadtfeld gesehen, wo er so selber als Bearbeiter hervorgetreten ist.
Ja, er ist eine kuriose Type. Der ist ja damals wirklich mit sehr großem PR-Getöse in den Markt eingeführt worden.
Goldberg-Variation.
Als sehr, sehr junger Pianist. Aber so dieses, der ist jetzt einfach zu alt für dieses Wunderkind-Etikett. Und seitdem ist er so ein bisschen auf der Suche nach seiner Rolle in diesem ja von guten Pianisten und Pianistinnen ja übersättigten Markt auch. Und ist, glaube ich,
mittelguten,
okay,
würde ich sagen.
Aber er scheint einfach noch überhaupt nicht angekommen und er scheint irgendwie seine Rolle irgendwie noch gar nicht so richtig gefunden zu sein. Irgendwie ja von diesem enormen Erfolg, den der am Anfang hatte, ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, da spielt mal gar
er
keine
hat seine
Rolle.
Fans.
Aber, genau.
Er hat seine Fans. Er ist einfach nett. Der ist auch sehr liebenswürdig. Der klimpert halt so substanzlos vor sich hin. Selbst wenn er Bach spielt, muss man eigentlich gar nicht so richtig hinhören. Und das hat schon eine Klientel. Also das ist Classic Light, was er macht. Und warum nicht? Ich brauch's nicht.
Und damit sind wir am Schluss der Sendung. Jetzt sind wir die 6 CDs durchgegangen. Ich danke Björn Woll und Eleonore Bühning für die, wie immer, wie ich zumindest fand, spannende Diskussion. Wir haben ja doch ein paar auch größere Themen diesmal aufgemacht. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan El-Kassar.